Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr seid fit und ja, bereit jetzt einfach auch auf Gottes Wort zu hören. Und ich will noch mal kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns die Bibel, dein Wort gegeben hast und dass wir jetzt zusammen da hineinschauen können, darüber nachdenken dürfen. Und ich möchte dich bitten, hilf uns heute, dieses wirklich als dein Wort anzunehmen und wirke du dadurch. Amen. Ja, wir wollen heute da weitermachen, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Thomas hat letztes Mal anhand des Textes über den Glauben gesprochen und ja, im Prinzip will ich da weitermachen. Wir lesen im kommenden Abschnitt auch einiges über den Glauben. Wir werden ja ein paar weitere Aspekte sehen, ein paar Dinge vielleicht auch vertiefen. Ja, und kurz zusammengefasst vom letzten Mal noch, wir haben gesehen, Petrus und Johannes haben das leere Grab gesehen und sind danach wieder heimgegangen. Und wir haben auch über Maria Magdalene gelesen, die auch zuerst beim Grab war, das leere Grab gesehen hat, aber dann auch Jesus ihr begegnet ist. Ja, und dann kommen wir zum Text von heute. Wir sind zeitlich immer noch beim Auferstehungstag, also an dem Tag, wo Jesus Maria begegnet ist, wo Petrus und Johannes das leere Grab gesehen haben. Und ja, bis zu diesem Zeitpunkt glauben die Jünger eigentlich noch nicht so richtig, dass Jesus auferstanden ist. Wir hatten das letzte Mal auch bei Johannes gesehen, dass der Glaube noch nicht so richtig da war, sage ich mal. Ja, und so kommen wir zum Text von heute, Johannes 20, ab Vers 19 und bis zum Schluss. Ich lese Johannes 20, ab Vers 19. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen da, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. Als er dies gesagt hatte, hauchte er in sie und spricht zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Welchen irgend ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen irgend ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meinen Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und stand in der Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Wir sehen also am Abend des Auferstehungstages Jesu sind die Jünger also versammelt. Wir sehen hier, dass sie die Türen verschlossen hatten. Sie hatten Angst vor den Juden. Ja, aber sie haben sich trotzdem versammelt. Wir sehen, dass auch nach dem Tod Jesu nicht die Verbindung zwischen den Jüngern zerbrochen ist. Wir lesen hier nicht genau, was ihr Ziel war, warum sie sich versammelt haben, aber ich gehe davon aus, dass sie, ja, zum einen hatten sie diese Verbindung und zum anderen war da doch irgendwo noch auch eine Hoffnung. Aber trotzdem hatten sie sicher auch viele Zweifel, viele Überlegungen, wie geht's weiter, was ist jetzt los? Wir lesen hier, sie waren voller Angst. Ja, und genau in diese Situation kommt jetzt plötzlich Jesus selbst zu ihnen und steht in ihrer Mitte und, ja, und wünscht ihnen Frieden. Ja, dass er sagt, Friede euch oder Friede sei mit euch, ist hier an dieser Stelle nicht einfach nur eine Floskel, die Jesus halt so sagt, um sie zu begrüßen. Denn Jesus bringt wirklich, wirklich den Frieden, die innere Ruhe, ein Zustand der Sicherheit und, sagen wir mal, des inneren Wohlergehens der Menschen. Und ja, nun, wo Jesus auferstanden ist, ja, ist im wahrsten Sinne des Wortes alles gut. Und so sagt er ihnen, Friede euch, alles ist gut. Jesus ist auferstanden, hat die Sünde und den Tod besiegt. Und in diesem Bewusstsein wünscht er seinen Jüngern in dieser Situation, wo sie aufgewühlt sind, wo sie unruhig sind, wünscht ihnen Frieden, wünscht ihnen diese innere Ruhe, weil alles gut ist, weil er auferstanden ist. Wir sehen, um den Glauben der Jünger wirklich zu stärken und sie wirklich zur letzten Überzeugung zu bringen, Samuel zeigt Jesus ihnen hier die Zeichen seiner Kreuzigung. Er zeigt ihnen seine Hände, seine Seite, an der er verletzt wurde, wo er gekreuzigt wurde. Ja, und zeigt somit auf, dass er wirklich Jesus ist, derjenige, der gekreuzigt wurde, der gestorben ist und auch derjenige, der jetzt wirklich vor ihnen steht, auferstanden ist. Er ist wahrhaftig auferstanden, sie sehen nicht nur einfach irgendeine Erscheinung, es ist wirklich Jesus. Ja, und die Jünger freuen sich, natürlich, sie waren in Traurigkeit diese letzten Tage und jetzt ist Jesus da und sie freuen sich. Und in Lukas 24 lesen wir, auch in der gleichen Situation, dass sie vor Freude noch gar nicht richtig glauben konnten, dass es Jesus wirklich ist. Ja, sie waren außer sich, aber Jesus will wirklich, dass sie völlig überzeugt sind, völlig wissen, dass er es wirklich ist, dass er keine Erscheinung ist, dass er wirklich auferstanden ist. Und dort in Lukas lesen wir, dass er es ihnen nochmal deutlich macht, indem er vor ihnen etwas isst. Also ein Stück Fisch und Honig lesen wir, isst er, damit er ihnen zeigt, er ist wirklich, ja, ein Mensch, der auferstanden ist. Es bestehen keine Zweifel, Jesus ist wirklich auferstanden und die Jünger glauben, jetzt sind sie völlig überzeugt. Ja, und nachdem Jesus ihnen deutlich gemacht hat, zeigt er ihnen jetzt, wie es für sie weitergehen soll. Es ist nicht alles aus, Jesus hat einen Plan mit ihnen. Und zwar sagt er ihnen in Vers 21, dass so wie der Vater ihn ausgesendet hat, auch er sie aussendet. Und ja, das bedeutet, er sendet sie in Kraft und in Vollmacht aus in diese Welt. Das werden wir gleich noch sehen. Und wiederum in Lukas und auch in den anderen Evangelien bekannte Stellen, den Missionsbefehl lesen wir da unter anderem, ich sage mal in unterschiedlichen Varianten. Und dort sehen wir, Jesus sendet die Jünger aus, um diese Botschaft von ihm zu verkündigen, um dieses Evangelium zu predigen in der ganzen Welt, zu predigen, dass Jesus wirklich der Christus ist, der gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist und dass in seinem Namen, im Glauben an ihn, Vergebung der Sünde besteht. Das ist also der Auftrag, den Jesus für sie hat. Und dann kommen wir zu zwei schwierigen Versen, die auf den ersten Blick gar nicht so einfach zu verstehen sind. Wir lesen in 22, nachdem er ihnen diesen Auftrag gegeben hat, er sagt, er sendet sie aus, haucht er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Und der eine oder andere wird wahrscheinlich denken, wir lesen doch eigentlich erst später, dass der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist an Pfingsten. Da lesen wir auch, dass der Heilige Geist wirklich gewaltig mit einem großen Rauschen und mit gewissen Zeichen, auch mit klaren Machtauswirkungen, sage ich mal, gekommen ist. Und an anderen Stellen, unter anderem in Lukas, lesen wir wiederum, dass Jesus sie auch, also die Jünger auffordert, genau auf diese Kraftwirkung eigentlich zu warten. Ja, und da ist die Frage, wie ist diese Stelle zu verstehen? Er sagt ihnen hier schon, sie sollen den Heiligen Geist empfangen, aber er hat ihnen auch schon früher angekündigt, dass er den Heiligen Geist senden wird. Und was er tut, ist nochmal in gewisser Weise eine Bestätigung dessen, die er ihnen hier vorab gibt, bevor der Heilige Geist wirklich in seiner vollen Kraftwirkung zu ihnen kommt. Ja, er gibt ihnen hier nochmal eine Bestätigung, dass er wirklich den Heiligen Geist senden wird. Und dass er ihn senden wird und dass er ihn auf jeden Fall senden wird. Also er gibt ihnen hier eine Sicherheit und gleichzeitig, indem er ihnen sagt, ich werde euch den Heiligen Geist senden, in Zusammenhang mit diesem Auftrag, den er ihnen gibt, zeigt er ihnen auch auf, dass dieser Auftrag, den er ihnen gegeben hat, dass sie nicht in ihrer diesen Auftrag nicht in ihrer eigenen Kraft ausführen können, sondern dass sie die Kraft Gottes brauchen, die er ihnen gibt durch den Heiligen Geist. Und somit sehen wir, diese Situation ist einerseits eine Ermutigung für die Jünger, aber auch eine Sicherheit, dass der Heilige Geist wirklich kommen wird. Und dann weiter lesen wir, dass Jesus im gleichen Zusammenhang zu ihnen sagt, welchen irgend ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen irgend ihr sie behaltet, sind sie behalten. Die Frage ist, wie ist dieser Text zu verstehen? Hat Jesus den Jüngern Vollmacht gegeben oder wirklich ihnen die Vollmacht gegeben, Menschen Sünden zu vergeben? Ja, und wir müssen ja ganz klar festhalten, nein, so ist es nicht. Jesus hat nicht den Jüngern eine willkürliche Macht gegeben, dass sie einfach Leuten die Sünden vergeben können, welchen sie wollen und anderen Leuten nicht, sondern die Sündenvergebung ist in Jesus Christus allein und nur durch den Glauben und die Umkehr zu ihm zu empfangen. Und genau das ist der springende Punkt. Jesus gibt seinen Jüngern hier die Vollmacht, diese Botschaft genau so weiterzugeben, sodass sie den Menschen, die wirklich an Jesus Christus glauben, die wirklich zu ihm umkehren, im Glauben, dass sie solchen Menschen die Sündenvergebung wirklich zusprechen können. Das ist also eine gewisse Vollmacht, aber auch eine Sicherheit. Und andererseits haben sie auch die Vollmacht, den Menschen, die nicht an Jesus glauben, die sich beständig weigern, an Jesus zu glauben, zu sagen, dass sie eben keine Sündenvergebung haben können. Ja, und wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, das werden wir jetzt nicht machen, aber sicherlich wissen wir das eine oder andere aus der Apostelgeschichte oder ihr könnt es auch nachlesen. Aber da sehen wir immer, es gibt dort keine Situation, wo wir lesen, dass die Jünger wirklich direkt Menschen irgendwie die Sünden vergeben haben, sondern wir lesen immer an mehreren Stellen, dass sie immer die Vergebung in Jesus Christus gepredigt haben, die durch Umkehr zu ihm und durch den Glauben an ihn zu empfangen ist. Ja, sie haben niemals ohne weiteres jemand die einfach so die Sünden vergeben oder nicht vergeben. Die Frage ist, was hat das Ganze mit uns zu tun? Hat es auch für uns eine Bedeutung? Und ja, wir können sagen, auch uns wurde letztendlich dieses Evangelium verkündigt, das Evangelium zur Umkehr zu Gott und zur Vergebung der Sünde im Glauben an Jesus Christus. Auch uns wurde durch die Verkündigung des Evangeliums die Sündenvergebung zugesichert, wenn wir an Jesus Christus glauben. Ja, und das Evangelium ist letztendlich zu uns gekommen durch die ersten Jünger, die es verkündigt haben. Und so hat es sich immer weiter durch die Jünger, sei mal jederzeit, verbreitet durch die Verkündigung. Ja, so dass es bis zu uns hier und heute gekommen ist, so dass wir es hören und glauben können. Und so hat auch jeder von uns, der dieses Evangelium gehört hat und daran glaubt, auch die Sicherheit der Vergebung der Sünde in Jesus Christus. Und so kann letztendlich auch jeder, der wirklich an Jesus Christus gläubig geworden ist, ja, letztendlich auch in der Kraft und in der Vollmacht des Heiligen Geistes diese Botschaft an andere weitergeben und auch anderen Menschen diese Sündenvergebung in Jesus Christus zusprechen. Und wir haben hier schon gesehen, es geht letztendlich um den Glauben an Jesus Christus und an seine Auferstehung. Ja, und wir wollen uns einfach anhand des Textes auch noch weiter an die Art und Weise des Glaubens anschauen oder wie sieht der wahre Glaube aus. Und wir lesen weiter, dass Thomas, der auch einer von den 12 Aposteln war, beim ersten Mal nicht dabei war, als Jesus die Jünger besuchte. Und deshalb erzählen die anderen Jünger es dem Thomas bei der nächsten Gelegenheit. Ja, und es waren wohl mindestens die 10 anderen Jünger und vielleicht auch noch andere Jünger, die nicht zu den Aposteln gehört haben, vielleicht einige von den Frauen, die bei dieser ersten Begegnung dabei waren, die Jesus wirklich gesehen haben, die es Thomas auch bezeugen konnten, dass sie wirklich Jesus gesehen haben. Aber was sehen wir bei Thomas? Was ist seine Reaktion? Ja, er will Beweise sehen, er will Fakten sehen, er sagt sogar, dass er niemals glauben wird, dass Jesus auferstanden ist, wenn er es nicht selber sieht, wenn er nicht die Wunden in Jesu Händen und in seiner Seite sieht. Ja, er will sich nur durch sichtbare Zeichen überzeugen lassen. Und wir wissen nicht, was weiter in dieser Zwischenzeit passiert ist, aber wir lesen, dass nach 8 Tagen die Jünger wieder zusammen waren. Und diesmal war Thomas dabei. Wir sehen also, er hat nicht die Gemeinschaft der Jünger verlassen. Warum er beim ersten Mal gefehlt hat, wissen wir nicht, aber hier ist er auf jeden Fall dabei. Aber er glaubt immer noch nicht. Und dann ähnlich wie in der ersten Situation lesen wir, dass Jesus plötzlich da ist und er begrüßt sie wie beim ersten Mal mit dem Friedensgruß. Dann sehen wir weiter, dass er sich direkt an Thomas wendet. Und Jesus, er kannte das Herz von Thomas, er kannte seine Zweifel, er kannte seinen Unglauben, er kannte auch diese Herzenshärtigkeit, wie wir sie bei ihm hier sehen können. Und er geht direkt darauf ein, er geht direkt auf Thomas ein und wir lesen auch, dass er auch auf die Forderung von Thomas eingeht, dass er Zeichen sehen will. Er will wirklich die Wunden sehen, er will sie betasten und, Und Jesus geht darauf ein. Er lässt es zu, dass Thomas genau das tut, wo er gesagt hat, das will ich tun, damit ich wirklich glauben kann. Und ja, wir sehen, Jesus tadelt hier nicht zuerst den Unglauben von Thomas, sondern er führt ihn zum Glauben, er hilft ihm dazu, dass er wirklich zum Glauben kommt. Thomas hat ihn nicht darum gebeten, ja, lass mich doch mal jetzt sehen, sondern Jesus macht es von sich aus. Und wir sehen hier, dass Jesus will. Jesus hat, sag mal, das Verlangen, Thomas wirklich zum wahren Glauben zu bringen. Er will, dass Thomas wirklich zu dieser festen Überzeugung kommt, dass er wirklich auferstanden ist. Das sagt er ihm ja auch direkt. Er sagt, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Ja, und nachdem Thomas es gesehen hat, diese Zeichen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, da glaubt er auch wirklich. Wir sehen es auch an seiner Reaktion. Er sagt, mein Herr und mein Gott, durch den Glauben, dass Jesus auferstanden ist, ist er auch zu dieser Erkenntnis gekommen, dass Jesus wirklich der Herr ist und dass Jesus wirklich Gott ist und dass Jesus nicht nur Gott für alle Menschen ist, dass Gott nicht nur oder dass Jesus nicht nur der Herr über die Welt ist, sondern dass Jesus sein persönlicher Herr ist, dass Jesus sein persönlicher Gott ist. Das drückt er hier aus mit seinem Bekenntnis. Ja, er sieht Jesus als seinen persönlichen Herrn, als denjenigen, der Bestimmungsgewalt und das Sagen über sein Leben hat. Und er sieht Jesus als seinen persönlichen Gott an, als denjenigen, der Gegenstand seiner Anbetung ist. Gott ist der, den er anbetet. Jesus ist der, den er anbetet. Und durch den Glauben an den Auferstandenen ist er letztendlich zu dieser Erkenntnis gekommen. Ja, nachdem Thomas das erkannt hat, nachdem Jesus Thomas zum Glauben geführt hat, lehrt Jesus ihn aber noch eine wichtige Lektion über den Glauben. Und diese Lektion, die gilt letztendlich für alle Menschen, die Jesus nicht gesehen haben, die nicht zur Zeit Jesu gelebt haben, die nicht gesehen haben, wie Jesus gestorben ist, die nicht gesehen haben, wie Jesus auferstanden ist. Ja, er sagt hier zu Thomas, glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Wir können sagen, oder dieses glückselig könnten wir auch sagen, bedeutet, die sind von Gott wirklich gesegnet, die nicht gesehen und doch gesehen haben und doch glauben. Beim Glauben, beim wahren Glauben, geht es nämlich genau darum. Da geht es nicht darum, etwas zu sehen und daraufhin zu glauben, sondern es geht darum, nicht zu sehen und trotzdem zu glauben. So lesen wir es auch in Hebräer 11, Vers 1. Ich denke, vielen ist die Stelle bekannt. Es ist gewissermaßen, sagen wir mal, die Definition des Glaubens. Was ist wirklich Glauben? Da steht in Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung oder eine feste Überzeugung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist also eine feste Zuversicht, dass das, worauf man hofft, wirklich so ist. Ja, und es ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht, die man nicht mit den Augen sieht. Ja, und letztendlich gilt es heute für dich, es gilt für mich. Diesen Glauben brauchen wir und niemand hat Jesus gesehen oder niemand von uns hat Jesus gesehen, leibhaftig hier auf der Erde. Niemand von uns hat gesehen, wie Jesus gestorben ist, wie Jesus auferstanden ist. Niemand sieht, wo Jesus jetzt ist im Himmel mit den Augen. Es erfordert den Glauben, ohne etwas zu sehen. So sagt Paulus in Römer 10. Ich will ein paar Verse vorlesen, Römer 10, einfach damit wir ein bisschen den Zusammenhang haben. Ich will nicht auf alles eingehen, aber den Zusammenhang. Römer 10, Abvers 4 bis 11. Nee, bis 13. Römer 10, Vers 4 bis 13. Dort steht: Denn Christus ist das Ende des Gesetzes, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber spricht so: Sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist, um Christus herabzuführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist, um Christus aus den Toten heraufzuführen. Doch was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Hier schreibt Paulus es ganz klar: Es geht darum, dass wir wirklich auch im Herzen, ohne es mit den Augen zu sehen, glauben, dass Jesus oder dass Gott Jesus wirklich von den Toten auferweckt hat. Und in diesem Glauben haben wir wirklich die Errettung. Ja, und so stellt sich die Frage: Glaubst du an Jesus, an seine Auferstehung? Glaubst du an die Vergebung der Sünde durch ihn? Ja, ist er dein persönlicher Herr? Ist er dein persönlicher Gott, der dein Leben regiert und den du anbetest? Ja, und Jesus kennt dein Herz, Jesus kennt die Schwachheiten des Menschen. Er weiß, dass wir von uns aus nicht dazu geneigt sind, an irgendwas zu glauben, was wir nicht sehen. Aber Jesus will auch heute, ja, jedem zum Glauben verhelfen, der noch nicht glaubt. Und deshalb, ja, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann ruf ihn heute an. Ja, und glaube an seinen Namen zu deiner Rettung. Ja, aber vielleicht glaubst du auch schon an Jesus, aber ja, dein Leben, ich sag mal, trudelt so vor sich hin. Ja, dann lass dich heute neu auf ihn ausrichten und gib dich neu ihm hin als deinem Herrn und gib dich neu ihm hin als deinem Gott, den du anbetest mit deinem ganzen Leben. Ja, und wenn du diese Dinge schon tust, wenn du, sag mal, ja, an Jesus glaubst, ja, dann will ich dich heute auffordern, es umso eifriger zu tun, ihm mit Freude wirklich nachzufolgen und ihn mit deinem Leben anzubeten. Ja, und so will ich noch zuletzt auf die letzten zwei Verse eingehen. Wir haben, ja, in der Themenreihe immer wieder diese Verse schon angeschnitten. Ja, es sind so die zentralen Verse, oder hier zeigt Johannes uns auf, warum er dieses Evangelium überhaupt geschrieben hat. Aber darin gibt Jesus selbst uns auch eine feste Grundlage für unseren Glauben. Ja, er gibt uns sein Wort, er gibt uns auch die glaubwürdigen Augenzeugenberichte seiner Jünger. Ja, speziell auch hier im Johannesevangelium, wo wir uns aktuell befinden. Ja, und Johannes schreibt hier, dass Jesus auch noch viele andere Zeichen getan hat, die er nicht aufgeschrieben hat in diesem Buch. Und mit Zeichen meint er die Taten und Worte, die Jesus Christus als den bestätigt haben, der er wirklich ist, nämlich der von Gott im Alten Testament angekündigte Messias und der Sohn Gottes, wie Johannes es hier schreibt. Und einige dieser Zeichen aber, die Jesus getan hat im Laufe seines Lebens und als er mit den Jüngern zusammen war, hat Johannes hier aufgeschrieben. Ja, damit wir eben diese Dinge über Jesus wissen und glauben können, nämlich dass er wirklich der Christus ist, der Messias, den Gott im Alten Testament angekündigt ist, und dass er wirklich der Sohn Gottes ist, der direkt von Gott kommt und von Gott ausgesandt wurde, ja, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen, um für die Schuld zu bezahlen am Kreuz. Ja, und uns somit auch ewiges Leben zu bringen. Ja, und das bedeutet, dass wir alles glauben sollen und müssen, was uns über Jesus offenbart ist. Der Glaube ist nicht einfach irgendwie aus der Luft gegriffen. Es geht nicht darum, dass wir irgendetwas glauben, sondern es geht darum, dass wir ja, das glauben, was uns in der Bibel offenbart ist. Ja, auch wenn wir es nicht mit eigenen Augen gesehen haben, diese Dinge. Ja, das ist die Grundlage des Glaubens, das Wort Gottes, das Evangelium und macht auch den Glauben aus. Letztendlich beinhaltet dieser Glaube auch, dass wir daran glauben oder dass jeder von uns daran glaubt, dass Jesus persönlich für mich, persönlich für dich und für deine Sünde gekommen ist und gestorben ist, dass du durch den Glauben daran ja, das ewige Leben hast und Friede mit Gott. Es ist also auch ja, wirklich letztendlich eine persönliche Sache zwischen Gott und dir. Ja, und so möchte ich einfach zum Schluss nochmal ein paar Punkte zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass das Evangelium der Sündenvergebung durch den Glauben an Jesus Christus ist auch bis zu uns heute gekommen. Ja, und durch die Verkündigung dieses Evangeliums ist das Wort zu uns gekommen und wir haben eine feste Grundlage darin. Ja, und wenn wir daran glauben, lasst uns Gott dafür danken. Aber die Frage besteht immer noch, glaubst du persönlich daran? Und wenn es nicht so ist, dann rufe ich dich heute auf, zu Jesus zu beten, ihn anzurufen und an ihn zu glauben als den von Gott gesandten Retter von der Sünde. Ja, glaube an ihn, den Sohn Gottes, damit deine Sünden vergeben werden. Und wenn du daran glaubst, dann ja, folge Jesus weiter als deinem Herrn nach und bete ihn heute an und auch ja, immer mehr mit deinem ganzen Leben.